Ja, dann willkommen zur weiteren Vorlesung. Wir haben die Karosch-Kunczucker-Bedingung hergeleitet am Dienstag. Das heißt, wir betrachten restringierte Optimierungsprobleme. Wir möchten gerne haben eine Funktion vom f, vom r hoch n nach r. Und was wir gerne machen möchten, ist das f von x zu minimieren. Wir möchten die Parameter x so einstellen, dass das Zielfunktional möglichst klein ist. Und wir machen das Ganze aber nicht mehr unrestringiert. Das sind nicht mehr alle Kombinationen von n Zahlen erlaubt, sondern es sind zum Beispiel nur noch positive Zahlen erlaubt. Das heißt, wir haben irgendwelche Ungleichungen oder wir haben irgendwelche Funktionen, irgendwelche Kombinationen von den Parametern, die irgendwelche Ungleichungen erfüllen müssen. Das heißt, wir nehmen an, dass wir Ungleichungen mit dabei haben, g von x größer gleich 0 und dass wir vielleicht noch Gleichungen mit dabei haben, h von x gleich 0, wobei beides vektorwertige Funktionen sind. G geht vom r hoch n in den r hoch m. Das heißt, wir haben hier m Komponenten, die alle größer gleich 0 sein müssen. Das heißt, wir minimieren unter der Nebenbedingung, dass m Ungleichungen erfüllt sind und dasselbe mit h unter der Nebenbedingung, dass p Gleichungen erfüllt sind. Alles als stetig differenzierbar vorausgesetzt. Und wir fragen uns, wie können wir diese Arten von Optimierungsproblemen lösen? Dann hatten wir erstmal die Idee, da so dran zu gehen wie bei der unrestringierten Optimierung, dass wir nämlich probieren, ja, da irgendwelche äquivalenten Beschreibungen oder vielleicht zumindest notwendige oder hinreichende Beschreibungen für zu finden, was gilt an so einem Minimum. Im unrestringierten Fall war das Gradient muss dort gleich 0 sein, also es gibt keine Abstiegsrichtung. Und das haben wir ausgeschlachtet dadurch, dass wir dann das Newton-Verfahren auf diese Gleichung Gradient f gleich 0 werfen konnten. Das gilt im restringierten Fall nicht mehr. Gradient gleich 0, keine Abstiegsrichtung, gilt dort nicht. Denn wenn das Minimum am Rand liegt, dann kann es durchaus sein, dass es eine Abstiegsrichtung gibt, die uns aber rausbringen würde aus dem Gebiet. Also wenn wir ein x, ein lokales x-Dach, lokales Minimum von klein f haben in der Menge groß x alle klein x, sodass g von x größer gleich 0, h von x gleich 0. Ich glaube, wir haben in der Vorlesung über die Notation g von x kleiner gleich 0, machen wir es hier auch konsistent. Wenn wir ein lokales Minimum haben von f in groß x, dann gilt eben im Allgemeinen nicht mehr, dass der Gradient von f von x, dass der gleich 0 ist oder äquivalent dazu, das konnten wir so interpretieren, dass der Gradient mal irgendeiner Richtung d, dass das kleiner gleich 0 ist für alle d im r hoch n. Das heißt, dass wir für jede Richtung, keine Richtung ist eine Abstiegsrichtung. So könnten wir gerade Gradient gleich 0 interpretieren. Aber was noch gilt, ist, dass der Gradient f von x Dach transponiert d, dass das kleiner gleich 0 ist, dass d also keine Abstiegsrichtung ist für alle d aus dem Tangentialkegel von groß x an der Stelle klein x Dach. Das heißt, alle erlaubten Richtungen oder keine erlaubte Richtung darf eine Abstiegsrichtung sein. Es gibt keine Richtung, die sie im Gebiet drin hält und in der es weiter bergab gehen würde, weil ansonsten könnten sie in die Richtung gehen, dann würde es weiter runtergehen, dann wären sie kein lokales Minimum. Dieser Tangentialkegel war sehr, sehr blöd nur zu fassen. Den können Sie im Computer schlecht darstellen. Das hat sich als asymptotische Richtung ergeben von mit Folgen, die Sie dem Punkt x-Dach angenähert haben. Aber zumindest wenn eine Constraint Qualification, wenn eine zusätzliche Bedingung noch gegolten hat, also falls zusätzlich eine Constraint Qualification gilt, ich schreibe es nochmal hin, x-Dach lokales Min von klein f in groß x, in dem eine Constraint Qualification gilt, dann konnten wir den Tangentialkegel ersetzen durch den linearisierten Tangentialkegel. Und Constraint Qualification war letztlich nur ein hochgestochenes Wort dafür, dass linearisierter Tangentialkegel, was mit dem Tangentialkegel zu tun hat, die Polarkegel der beiden, die mussten übereinstimmen. Das war gerade die minimale Voraussetzung, die man brauchte, damit diese Geschichte hier äquivalent dazu ist, dass Gradient f von x Dach transponiert d, dass das kleiner gleich 0 ist für alle d im linearisierten Tangentialkegel TL. Und da muss man aufpassen, da darf man nicht mehr einfach schreiben groß x, klein x Dach, weil der linearisierte Tangentialkegel hängt nicht nur von der Menge der Punkte ab, die die Ungleichung erfüllen, sondern auch dadurch, wie sie diese Ungleichung beschreiben können. Sie haben auf dem Übungsblatt ein Beispiel, wo Sie mit verschiedenen Ungleichungen dieselbe Menge beschreiben. Dementsprechend ist der Tangentialkegel, der hängt von der Menge ab, welche Punkte in der Menge drin liegen. Der ist bei beiden Beschreibungen derselbe. Aber der linearisierte Tangentialkegel hängt davon ab, wie die linearisierten Ungleichungen aussehen. Der hängt davon ab, durch welchen Satz von Ungleichungen Sie diese Menge beschrieben haben. Also TL GH x Dach, so haben wir den immer bezeichnet. Ja, und jetzt haben wir uns überlegt, also diese Bedingung, die sieht schon besser aus. Linearisierter Tangentialkegel bedeutet, dass, dass ein Haufen von linearen Gleichungen und Ungleichungen erfüllt ist. Also wir haben diese linearen Ungleichungen hier linearisiert, dann steht hier links was Lineares. Die Gleichung hier linearisiert, dann steht hier links was Lineares. Das heißt, der linearisierte Tangentialkegel besteht aus linearen Ungleichungen, linearen Gleichungen. Das können Sie im Computer besser fassen. Und wir haben das Ganze noch umgeformt in eine noch besser fassbare Bedingung und haben gezeigt, dass diese Geschichte hier, wir haben sogar gezeigt, dass das Äquivalent brauchen, tun wir nur die eine Richtung davon, dass wenn wir ein lokales Minimum sind, dann gilt nicht nur diese Geschichte hier, sondern dann gelten die sogenannten KKT-Bedingungen, dass nämlich die Gradienten vom Zielfunktional und die von den Nebenbedingungen zusammenhängen, also Gradient f von x-Dach plus Gradient g von x-Dach und Gradient h von x-Dach, die hängen zusammen und die hängen gerade in so einer Form zusammen, dass es ja zusätzliche Parameter gibt, Lambda und μ, Lambda-Dach, μ-Dach, sodass dieser Ausdruck hier gleich 0 ist. Lambda-Dach ist entsprechend ein Vektor, μ-Dach ist ein Vektor und diese Notation Gradient von einer vektorwertigen Funktion, die hat mir gerade gesagt, soll analog sein zu Gradient von einer skalaren Funktion, ist gerade das Transponierte von der Jacobi-Matrix. Jacobi-Matrix wäre der liegende Vektor, Gradient der stehende Vektor, dementsprechend Gradient G soll hier auch sein, das Transponierte von der Jacobi-Matrix. Das heißt, was Sie hier haben, ist auch gerade, wenn das G, also die Jacobi-Matrix würde zeilenweise die liegenden Gradienten der einzelnen Komponenten enthalten. Also Gradient G, Jacobi-Matrix transponiert, enthält einfach spaltenweise die Gradienten von G. Also Gradient G soll sein, die Matrix mit den Spalten Gradient G1, Gradient G2 und so weiter, bis Gradient G M-Stück sind. Also dieses Ding hier wäre Gradient G1 von X da bis Gradient Gm von x-Dach und dementsprechend ist das Lambda-Dach ist ein m-dimensionaler Vektor, μ-Dach analog ein p-dimensionaler Vektor. Also das wäre die erste KKT-Bedingung, die Gradienten der Zielfunktional- und Nebenbedingungen, die haben einen gewissen Zusammenhang und außerdem muss in einem lokalen Minimum natürlich erfüllt sein die Nebenbedingungen, also h von x-Dach gleich 0 und g von x-Dach gleich 0. Kleiner gleich 0. Und außerdem muss gelten, dass ja, dieses μ-Dach ist einfach irgendein Vektor im R hoch P. Dieses Lambda-Dach, das ist ein Vektor im R hoch M, der immer größer gleich 0 ist. Und diese Bedingung, die hier drin steht, an dieser Stelle kommt nur diejenigen, ja, nur diejenigen Komponenten von G wirklich vor, wo das G, die Nebenbedingung G auch aktiv ist. Also wenn Sie ein lokales Minimum haben, interessiert Sie nur eine kleine Umgebung. Das heißt, jede Ungleichungsnebenbedingung, die mit einem echt kleinen Null erfüllt ist, interessiert Sie in der kleinen Umgebung nicht, weil Sie können sich ein bisschen bewegen und die ist immer noch echt kleiner als Null. Das heißt, in diesem Ausdruck hier ist nur, wenn Gradient, wenn das G selber gleich Null ist, nur dann kommt hier ein Lambda ungleich Null vor, sodass hier wirklich ein Term erfüllt, also das ja, sodass hier wirklich irgendwas auftritt, dass hier, Sie hier wirklich mit irgendeinem positiven Lambda mal nehmen. Wenn das G ungleich 0 ist, ist das Lambda gleich 0 und die Komponente kommt hier gar nicht drin vor. Und das kann man sehr kurz und knapp dadurch schreiben, dass man sagt, Lambda Dach transponiert mal G von X Dach ist gleich 0. Das sind also alle Komponenten von Lambda mit den entsprechenden Komponenten von G multipliziert. Und diese Geschichte hier, also beachten Sie, dass die Vorzeichen sind hier. Also das eine ist kleiner gleich 0, das andere ist größer gleich 0. Also gleich 0 kann hier nur rauskommen, wenn in jedem dieser Produkte, die aufsummiert sind, gleich 0 stehen. Also was hier steht, ist äquivalent dazu. Erstmal, dass die Summe Lambda-Dach J djx-Dach, dass die Summe über alle j von diesem Ausdruck hier gleich 0 ist. Und weil wir die Vorzeichen aber kennen, das ist größer gleich 0, das ist kleiner gleich 0, ist es genau dann erfüllt, wenn das hier gleich 0 ist für alle j gleich 1 bis m. Das heißt, entweder ist die Nebenbedingung gleich 0, das heißt, die Nebenbedingung am Anschlag, das heißt, die Nebenbedingung ist aktiv, dann ist das Lambda J wirklich wichtig. Und da, wo die Nebenbedingung nicht erfüllt ist, also noch nein, wo die Nebenbedingung noch ordentlich erfüllt ist, mit echt kleiner 0, wo wir noch Luft haben, wo die Nebenbedingung nicht aktiv ist, ist das zugehörige Lambda Dach J gleich 0. Das heißt, das interessiert oben in A, wenn Sie A wirklich konkret berechnen wollen, interessieren Sie nur diejenigen Nebenbedingungen, wo die aktiv sind. Und die inaktiven Nebenbedingungen, die könnten Sie auch einfach weglassen aus dieser Geschichte. Ja, die Umformung von, also diese Geschichte bis hier war das noch relativ anschaulich, keine Abstiegsrichtung, die zulässig, also keine Abstiegsrichtung, die zulässig sind, keine zulässigen Richtungen dürfen Abstiegsrichtungen sein. Die Umformung zu den KKT-Bedingungen war ein relativ abstraktes geometrisches Resultat. Da steckte hinter letztlich das Hahn-Banach-Trennungssatz, das heißt, Sie haben irgendwo einen Kegel, Sie haben irgendwo einen Punkt, der nicht in einem Kegel drin liegt, dann passt eine Ebene dazwischen. Und so war diese Sache hier formuliert, diese Bedingung hier konnte man so formulieren, dass etwas in einem Kegel drin liegt und dann hatte man, wenn etwas nicht in dem Kegel drin liegt, dann würde eine Ebene dazwischen passen, eine Hyperebene, die das Ganze trennt und die normalen Vektor von dieser Hyperebene wäre dann gerade diese Abstiegsrichtung. Im Wesentlichen war das die Beweisidee, um von den KKT-Bedingungen auf die Abstiegsrichtung zu kommen. Damit ist aber die geometrische Vorstellung erstmal weg. Also dass die KKT-Bedingungen sehen zwar lang aus, aber letztlich sind das Gleichungen und Ungleichungen an die Komponenten, also was Sie wahrscheinlich gut lösen können im Computer. Aber die anschauliche Vorstellung ist jetzt erstmal weg in den KKT-Bedingungen im Vergleich zu den Abstiegsrichtungen. Die möchte ich mit Ihnen wiederherstellen. Wir können uns nämlich die KKT-Bedingungen, insbesondere diese erste Bedingung an die Gradienten, die da drin steht, die können wir uns auch schön veranschaulichen. Also erstmal diese Vektoren Lambda und μ, die da drin vorkommen, die sind erstmal, ja man nennt die auch manchmal duale Variablen. Sie kennen die vielleicht als Lagrange-Multiplikatoren von gleichungsrestringierten Optimierungsproblemen. Das macht man typischerweise schon in der Optimierung, also ohne Ungleichung, nur mit dem Lambda. Können Sie das, was hier steht, so interpretieren, dass es eine lineare Abhängigkeit geben muss zwischen den Gradienten der Nebenbedingung und des Gradienten des Zielfunktionals, das heißt, die Gradienten der Nebenbedingungen ist gerade das, was senkrecht auf den Nebenbedingungen steht und der Gradient des Zielfunktionals wird Ihnen zeigen, wo in welche Richtung geht es weiter runter und dass es eine lineare Abhängigkeit zwischen denen gibt, bedeutet gerade, dass die Richtung, wo es bei der Zielfunktional bergab gehen würde, dass die senkrecht steht auf allen Nebenbedingungshöhenlinien. Das heißt, in dem Moment, wo bergab gehen senkrecht steht auf den Nebenbedingungshöhenlinien, heißt, wenn Sie auf den Nebenbedingungshöhenlinien sich bewegen, ändert sich nichts am Zielfunktional. Heißt also gerade die tangentialen Ableitungen sind gleich 0, heißt gerade da haben Sie Minimum. So haben Sie das in der Analysis interpretiert. Auch hier in dem Fall nennt man die Dinger auch weiterhin Lagrange-Multiplikatoren. Also Lambda und μ heißen auch Lagrange-Multiplikatoren, manchmal auch duale Variablen und sind letztlich erstmal, ja, wenn Sie so wollen, Hilfskonstrukte. Wir suchen eigentlich den Punkt, wo das Minimum ist und wir haben das Problem, ein Punkt ist ein lokales Minimum, umgeformt in ein Punkt plus ein Haufen zusätzlicher Parameter löst eine Gleichung mit ein paar anderen gleichen Ungleichungsnebenbedingungen noch dabei. Das heißt, was wir gemacht haben, ist das Problem zu erweitern. Wir haben jetzt ein höherdimensionales Problem. Unser Problem besteht jetzt nicht mehr darin, nur das x-Dach zu finden, n-Variablen, sondern wir suchen jetzt n plus m plus p Variablen, so dass ein großes Gleichungssystem erfüllt ist. Und wenn wir das rausbekommen haben, dann können wir die hinteren m plus p wieder wegschmeißen und wir wissen, die vorderen n, das ist unser Minimum. Das ist also einfach eine Erweiterung der Dimension des Problems. So etwas Ähnliches haben wir zum Beispiel schon gesehen. Denken Sie an das Spieltheorie. Problem, was wir direkt vor Weihnachten hatten. Da hatten wir auch ein erstmal kompliziert aussehendes Optimierungsproblem und das konnten wir durch Hinzufügen einer zusätzlichen Variable, konnten wir das zu einem einfachen linearen Optimierungsproblem in dieser zusätzlichen Variable machen und letztlich durch Lösen dieses zusätzlichen Problems, wo eine Variable mehr drin war, konnten wir die Lösung rausbekommen von unserem ursprünglichen Problem. So etwas Ähnliches ist das hier. Wir erweitern unser Problem um noch mehr Unbekannte, lösen dann das Problem mit noch mehr Unbekannten und kriegen damit die Lösung des ursprünglichen Problems raus. Man kann das, was wir hingeschrieben haben in A, auch ohne Gradienten hinschreiben. und nennt das Ding dann typischerweise Lagrange-Funktion, also die Funktion, die kriegt unsere n-Variablen, das, was uns eigentlich interessiert, und die zusätzlichen künstlich dazugefügten dualen Variablen aus dem R hoch m und R hoch p soll gehen nach R. Das heißt, wir haben ein L und das L kriegt ein x, ein Lambda, ein μ und macht daraus die Funktion f von x plus Lambda transponiert mal g von x plus μ transponiert mal h von x, also fast das gleiche wie das, was da steht in der KKT-Bedingung A. Die nennt man auch Lagrange-Funktion. Und die KKT-Bedingung A sagt jetzt nichts anderes, als dass der Gradient von dieser Lagrange-Funktion hier gleich 0 ist. Denn wenn Sie den Gradienten ausrechnen von dieser Lagrange-Funktion, dann müssen wir uns erstmal überlegen, was meinen wir mit dem Gradienten. Also der Gradient wäre jetzt eigentlich erstmal ein n plus p dimensionaler Vektor, wo Sie nach allem abgeleitet haben. Ich will aber den Gradienten nur nehmen bezüglich der x-Variablen. Also Gradient mit Index x soll bedeuten, wir leiten dieses L hier nur nach den ersten n Variablen ab und schreiben entsprechend den n-dimensionalen Vektor hin, wo das Ding hier nach x1 bis xn abgeleitet ist. Und dann sehen wir sofort, was das ist. Also an der Stelle hier das f von x gibt den Gradienten davon nach den x-Variablen, das ist also einfach der Gradient von f von x. Das Lambda transponiert mal g von x wäre ja gerade die Summe Lambda j mal gj von x, j gleich 1 bis m, das Ganze abgeleitet nach den x-Variablen und hinten μ transponiert h von x wäre der Gradient Summe j gleich 1 bis m μj h von x. Und wenn Sie jetzt nur nach den x-Koordinaten ableiten, dann können Sie den Gradienten hier reinziehen. Das heißt, das, was hier steht, wäre gerade die Summe j gleich 1 bis m Lambda j Gradient gj von x. Das heißt, was hier stehen würde, wären Gradienten gj von x, immer diese Spaltenvektoren, und dann immer mal Lambda j genommen und aufsummiert. Und das ist genau dasselbe, wie wenn Sie den Gradienten gj, wenn Sie die alle zusammenwerfen würden in eine große Matrix spaltenweise und diese Matrix dann mal dem Vektor Lambda 1 bis Lambda m multipliziert, dann kriegen Sie ja gerade die Einträge von Lambda mal den Spalten von der Matrix raus. Das heißt, das, was hier steht, ist gerade das, was wir den Gradienten g von x genannt haben, also die Matrix, wo die Spalten, die Gradienten der einzelnen Komponentenfunktionen sind, mal dem Vektor Lambda. Und analog ist diese Geschichte hier, hat ja dieselbe Form, ist das entsprechend Gradient h von x mal μ. Das heißt, dass diese Geschichte hier ist gerade Gradient f von x plus Gradient g von x Lambda plus Gradient h von x μ. Und das heißt, KKT-Bedingung A ist einfach äquivalent dazu, dass der Gradient von dieser Lagrange-Funktion, dass der gleich 0 ist. Und diese Lagrange-Funktion können wir uns auch veranschaulichen. Also was bedeutet das, dass wir hier, also wir haben hier irgendwie, ja, vorher hatten wir die Geschichte in der unrestringierten Minimierung, hatten wir das Zielfunktional und am Minimum gilt Gradient vom Zielfunktional gleich 0. Beim restringierten Fall haben wir nicht mehr das Zielfunktional, sondern wir haben das Zielfunktional irgendwie erweitert um Terme, wo die Nebenbedingungen mit vorkommen, zusammen mit irgendwelchen Variablen. Und dann wird das Minimum auf einmal an der Stelle sein, oder notwendig dafür, dass wir ein Minimum haben, wo noch eine C-Constraint Qualification gilt, ist, dass der Gradient von der Lagrange-Funktion, dass der gleich 0 ist. Und warum was? Also warum funktioniert das? Warum ist in der Lagrange-Funktion, wenn wir da einfach mit zusammen mit irgendwelchen Zusatzparametern die Nebenbedingungen einfach mit drauf addieren aufs Zielfunktional, warum hat dann der Gradient davon was damit zu tun, ob wir an einem Minimum sind? Beim R-Kon 338 sehen wir das Ganze ja wieder so ein bisschen spieltheoretisch an. Also ich habe hier diese beiden zusätzlichen Parameter Lambda und μ. Und jetzt stelle ich mir vor, ich habe da jemanden, der sagt, okay, das Lambda und μ, das stelle ich dir schlimmstmöglich ein. Also ich gebe das x vor Und dann sagt derjenige mir, okay, du gibst mir das x und ich stelle dir daraufhin das Lambda und das μ schlimmstmöglich ein. Also ich gebe dann ein x vor und dann kann derjenige mir das L ausrechnen und sagt, ich baue dir aber das Lambda und μ so, dass da ein möglichst großer Wert rauskommt von diesem L. Das heißt also, für x mr hoch n erstmal gilt, ich gebe jemandem das x und der stellt mir das L schlimmstmöglich ein. Das heißt, der wählt mir das Lambda und das μ so, dass dieser Ausdruck hier möglichst groß ist. Und zwar so, aber dass die KKD-Bedingungen erfüllt bleiben. Das heißt, das μ ist einfach irgendein Vektor im R hoch p und das Lambda, das darf er nur so einstellen, das Lambda ist im R hoch m größer gleich 0. Was kommt dann da raus? Nun überlegen wir uns erstmal, was wäre, angenommen, ich habe die Gleichungsnebenbedingung verletzt. Also angenommen, ich gebe demjenigen ein x, was die Gleichungsnebenbedingung nicht erfüllt, was h von x nicht gleich 0 erfüllt. Und der kann das Lambda und das μ einstellen, wie er will. Dann ist es egal, was f von x ist, es ist egal, was g von x ist. In dem h von x steckt irgendwo eine Komponente drin, die nicht 0 ist. Dann nimmt er sich einfach die dazugehörige Komponente von μ und treibt die gegen plus unendlich oder minus unendlich, je nachdem, ob die Komponente positiv oder negativ ist, und treibt mir damit das L gegen unendlich. Das heißt, sobald in dem h von x eine Komponente ist, die ungleich 0 ist, kann ich das μ so einstellen, dass das groß L hier beliebig groß ist. Also das heißt, diese Geschichte hier, das Supremum, die ist auf jeden Fall schon mal unendlich, falls h von x nicht der Nullvektor ist. Sobald ich eine Komponente habe, durch dieses Aufaddieren, h von x mal μ, habe ich dafür gesorgt, dass wenn dann irgendwo eine h-Komponente, wenn das nicht Null ist, kann man das mit blöden μ-Werten, kann man dann einen ganz, ganz furchtbar großen Wert hinbekommen. Wie ist das mit dem g von x? Naja, da ist es genau dasselbe. Wenn das g von x kleiner gleich 0 ist, also die Nebenbedingung erfüllt ist, dann macht hier ein Lambda, für die Lambdas sind nur Werte größer gleich 0 erfüllt, dann macht das durch irgendeine Wahl von Lambdas, macht das die Sache nur kleiner, nicht größer. Aber umgekehrt, wenn das g von x irgendwo eine Komponente hat, die echt größer ist als 0, wähle ich mir als Lambda einen Eintrag, der nur Nullen hat, außer in der Komponente, wo das g von x größer ist als 0, und die Komponente, wo das g von x größer ist als 0, die treibe ich gegen unendlich, dann geht entsprechend hier das Skalarprodukt gegen unendlich. Das μ wähle ich mir alles auf Nullen, dann habe ich also, das f von x ist irgendein fester Wert, hängt ab von meinem x, was ich gewählt habe. Das heißt, mein böser Gegenspieler, der das Lambda und das μ einstellen kann, wenn ich die Nebenbedingung im g verletzt habe, also einen Wert habe, x, wo g von x in irgendeiner Komponente echt größer ist als 0, dann kann der mir das Lambda so einstellen, dass dieses groß L hier ganz, 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 ganz furchtbar groß wird. Das heißt, wenn h von x ungleich 0 ist oder g von x nicht kleiner gleich 0 ist, und beachten Sie, die Notation an der Stelle bedeutet h von x gleich 0, da kennt man die Notation nach, das bedeutete für uns immer, h von x ist gleich der Nullvektor, ungleich 0 bedeutet entsprechend, es ist nicht gleich dem Nullvektor, das heißt h von x gleich 0 bedeutet, jede Komponente ist gleich 0, ungleich 0 bedeutet, es gibt eine Komponente, die 0 ist, und analog meinen wir das mit dem kleiner gleich 0, also g von x kleiner gleich 0 heißt, jede Komponente ist kleiner gleich 0, g von x nicht kleiner gleich 0 heißt, nicht jede Komponente ist kleiner gleich 0, also mindestens eine Komponente ist echt größer als 0. Ja, also das ist, mein böser Gegenspieler kriegt das L beliebig groß, wenn ich das bei ihm ein X gebe, was nicht die Nebenbedingung erfüllt. Also das heißt ja nichts anderes als klein x ist nicht im erlaubten Bereich groß x. Was ist, wenn ich ihm etwas gebe, was die Nebenbedingung erfüllt? Nun, wenn die Nebenbedingungen erfüllt sind, dann ist das h von x gleich 0, das heißt, egal was der mit dem μ macht, das ändert nichts dran. Und das g von x ist kleiner gleich 0, das heißt, wenn der probiert, das Ganze möglichst groß zu machen, dann ist, sobald er im Lambda irgendwas wählt, was nicht 0 ist, trifft das auf was, was vielleicht auch kleiner ist als 0. Das heißt, er kriegt diesen Ausdruck hier, den kriegt er nur kleiner gleich 0. Das heißt, das Beste, was der erreichen kann, ist, dass dieser Ausdruck nicht kleiner wird als 0, sondern gleich 0 wird. Und das erreicht er durch Lambda gleich 0 zum Beispiel. Das heißt, das Supremum, was der erreichen kann, ist einfach, dass diese beiden, dass der Term ist auch sowieso gleich 0. Den Term wäre höchstens kleiner als 0. Das Supremum wäre zu erreichen, dass der Term gleich 0 ist. Bleibt stehen der Term vorne. Das heißt, für klein x in groß x kommt einfach raus, mein Zielfunktional. Und insofern können Sie, wenn wir sagen, das Lagrange-Formalismus, dass wir da, der Lagrange, das Lagrange-Funktional, Entschuldigung, dass wir da die Nebenbedingungen mit drauf addieren, zusammen mit diesen dualen Variablen, sorgt dafür, dass wir aus dem Zielfunktional eins machen, was die Nebenbedingungen mit drin hat, in dem Sinne, dass wir für eine blöde Wahl der dualen Variablen das Zielfunktional ganz, ganz furchtbar groß wird, dort, wo wir unerlaubte Bereiche haben. Und das heißt insbesondere, wenn Sie diesen Ausdruck hier minimieren würden, also das ist so Premium, jetzt denken Sie wieder an diese Strategien aus dem spieltheoretischen Beispiel zum Beispiel, ich habe meinen Gegenspieler, ich weiß, der wird sein Lambda und sein Mu, wird er schlimmstmöglich einstellen. Ich weiß, egal was ich ihm für ein X gebe, der kennt das und der wird sein Lambda und Mu schlimmstmöglich einstellen. Jetzt überlege ich, welches X gebe ich dem, sodass das, was er schlimmstmöglich einstellt, trotzdem noch am besten ist für mich. Das heißt, angenommen, ich probiere diese Funktion hier zu minimieren, dann ist die Minimierung von, das ist gleich so, wenn ich probiere, diesen Ausdruck hier zu minimieren, 0 kleiner gleich Lambda im R hoch M, μ im R hoch P, diesen hier zu minimieren, ohne Nebenbedingung oder unter der Nebenbedingung eben x im R hoch N, also diese Funktion auf dem ganzen R hoch N zu minimieren, würde gerade demselben entsprechen, wie dem f, das f von x zu minimieren unter der Nebenbedingung klein x, x ist ein x, weil wenn klein x nicht ein groß x ist, ja, dann kann das Ding automatisch auch nicht sein Minimum haben. Sondern wenn dieses Ding hier irgendwo ein Minimum hat, dann ist es, muss es in diesem Bereich stattgefunden haben, dann muss es entsprechend das Minimum von f in groß x gewesen sein. Also diese Geschichte hier ist äquivalent dazu, f von x zu minimieren unter der Nebenbedingung klein x ist in groß x. Und beachten Sie, dass das Ganze hier, ich setze es mal in Anführungsstrichen, denn es sind nicht wirklich wohldefinierte Probleme. Wir haben nicht wirklich wohldefiniert, dass wir irgendwelche Zielfunktionale haben, die auch den Wert unendlich annehmen können. Wir haben da nicht gesagt, was da Minima sind, aber so von der anschaulichen Ebene her würden wir sagen, wenn wir irgendwas minimieren, was auch unendlich sein kann, und es gibt auch Werte, wo es nicht unendlich ist, dann ist eben die Werte, wo es nicht unendlich ist, sind schon mal automatisch keine Minima. Ja, und was ist das für ein Problem? Also das Minimum von einem Supremum zu bilden. Was ist an so einem Punkt? Jetzt vergessen wir die Unendlichkeit für einen Moment wieder und stellen uns vor, das wäre nicht unendlich, sondern nur irgendwelche ganz furchtbar großen Werte. Hier, wie sähe dann so ein Problem aus, das Minimum in einer Variable zu finden bezüglich dem Supremum von anderen Variablen? Ich kann, also selbst 3D zeichnen fällt mir schon schwer, dafür geht es gerade noch so. Also wenn wir das sagen, wir wollen ein Minimum von einem Supremum von einem Zielfunktional gerne haben, dann könnte ich sagen, ich will irgendwie in der Nord-Süd-Richtung das Minimum bilden, in der Ost-West-Richtung gebildeten Supremum und das Ganze und in der Höhe trage ich auf, wie hoch mein Zielfunktional ist. Das heißt, wir könnten uns das so vorstellen, dass wir sagen, ja, haben wir wieder ein Gebirge und wir haben irgendwelche Höhenlinien von unserem Gebirge und ich habe hier zum Beispiel irgendein Tal. Ich habe hier irgendein Tal, das sind entsprechend die Höhenlinien. Ich bin hier vielleicht auf Nullniveau, Niveau 100 Meter, Niveau 200 Meter, hier entsprechend so ein Tal. Wie kann ich mir jetzt so ein Minimum von einem Supremum vorstellen? Nun, Supremum bedeutet, ich gehe in eine Richtung und in dieser Richtung möchte ich gerne das Supremum haben. Das heißt, ich laufe jetzt in Ost-West-Richtung von dem einen Tal zu dem anderen Tal, das soll die Ost-West-Richtung sein, und ich überlege mir, dass ich gerne an der Stelle, ja, und überlege mir, wie hoch musste ich dabei gehen, also in Ost-West-Richtung, ich habe das Ganze miteinander verbunden, in der Ost-West-Richtung, wie weit musste ich dabei nach oben gehen, also welche Höhe habe ich entsprechend gemacht, wenn ich von dem einen Tal ins andere laufe, wie viele Höhenmeter habe ich dabei schlimmstenfalls zurückgelegt, von dem, was ist der höchste Punkt, den ich auf meinem Weg von dem einen Tal ins andere erreicht habe. Wenn ich diese Geschichte gerne minimieren möchte, dann suche ich also gerade einen Punkt, wo ich in Ost-West-Richtung eine Verbindung habe, die mich aber in Nord-Süd-Richtung, die mich aber nur in die minimale Höhe geführt hat. Das heißt, was ich suche, ist eine Verbindung zwischen den beiden Tälern, sodass ich selber aber nicht so weit nach oben gegangen bin. Das heißt, wenn hier oben irgendwo ein Berg ist, hier sind wir irgendwo bei 1000 Meter, dann wäre es sicherlich dämlich, vom Tal auf die 1000 Meter hochzusteigen und dann runter ins andere Tal. Dann bin ich bei meiner Verbindung, bin ich sehr, sehr weit nach oben gelaufen, obwohl ich das nicht gemusst hätte. Sondern was ich gerne machen möchte, ist, ich möchte, dass mein Supremum minimal ist, also die höchste Höhe, die ich erreiche auf meinem Weg, die soll minimal sein. Das heißt, was ich suche, ist ein Weg, der mich minimal in die Höhe führt. Und das wäre genau das, was man den Pass nennen würden. Das heißt, ich probiere aus dem einen Tal rüberzukommen in das andere Tal. Und wir hätten hier gerade so einen Passpunkt, wäre der, dass ich dabei nur minimal hochgelaufen bin. Wenn ich so eine Verbindung finde, dann habe ich gerade nur die minimale Höhe angenommen. Das heißt also, was ich suche für einen Punkt, und ich probiere das nochmal anders, mit dem ein bisschen dreidimensionaler zu malen, ist etwas, stellen Sie sich vor, hier sind zwei Berge. Und der Punkt, der mich von hier vorne, also, und ich will jetzt, also das ist meine eine Koordinatenrichtung und meine andere Koordinatenrichtung soll sein in die Tafelebene rein. Und jetzt suche ich das Minimum von einem Supremum. Das heißt, was ich mache, ist, ich nehme das Supremum, also ich beginne mit einem Punkt vor der Tafel, ende mit einem Punkt hinter der Tafel in diese Richtung hinein. Das soll meine Lambda- und μ-Dimension sein, also nur ein μ zum Beispiel, einfach nur eindimensional, p gleich 1. Und dann möchte ich gerne das in diese Richtung hier laufen und dabei aber gleichzeitig möglichst wenig nach oben gehen. Und jetzt stellen Sie sich vor, das Ganze verläuft hier so. Also was ich hier gemalt habe, soll nach vorne gehen. Hier geht es nach vorne bergab und entsprechend geht es nach hinten bergab runter. Dann ist der Punkt, wo ich in die Tafelebene reinlaufe und dabei möglichst wenig nach oben laufen muss, ist gerade der Sattelpunkt hier, der in der einen Koordinate ein Minimum ist und in der anderen Koordinate ein Supremum ist. Das heißt, solche Min-Sub- oder Min-Max-Probleme, die Lösung davon erwarten wir, dass das ein Sattelpunkt ist. Naja, und an einem Sattelpunkt gilt Gradient gleich 0. Deshalb ist dieses Problem hier, das Supremum zu minimieren, was äquivalent dazu ist, das Zielfunktional mit der Restriktion zu minimieren, ist äquivalent dazu, das Supremum von diesem erweiterten Funktional zu minimieren. Und Minimum von einem Supremum ist ein Sattelpunkt. Und an einem Sattelpunkt gilt Gradient gleich 0. Und das sagt uns gerade, ist gerade eine Anschauung dafür, dass an einem KKT-Punkt ist gerade der Sattelpunkt von diesem erweiterten Funktional. Und dementsprechend erwarten wir, dass da der Gradient gleich 0 ist. Und das Ganze können wir probieren, algorithmisch auszunutzen. Sie haben es direkt auf dem Übungsblatt. Die ganz naheliegende Variante ist der Fall, wo es erstmal keine Ungleichungsnebenbedingungen gibt. Das heißt, es gibt kein g von x. Das heißt, dann ist dieser Teil hier einfach weg. Das mit dem Lambda ist weg. Diese komische Zusatzbedingung in c ist weg. Sondern Sie haben einfach nur eine Gleichung. Gradient f von x dach plus μ h von x dach. Μ-Dach und die Gleichung h von x dach gleich 0. Das heißt, Sie haben hier eine Gleichung in den n-Parametern von x dach und den p-Parametern von μ-Dach. Das heißt, Sie haben n plus p Unbekannte. Sie haben hier eine Gleichung mit, das sind ja alles Gradienten bezüglich x, also mit n, hier, die Dinge haben alle n-Komponenten. Das heißt, a sind n-Gleichungen für n plus p Unbekannte ohne das Lambda. Gleichung b, es sind nochmal p-Gleichungen für n Unbekannte, das heißt, Sie haben insgesamt n plus p Unbekannte und n plus p Gleichung. Das heißt, für den Fall, dass Sie keine Ungleichungsnebenbedingungen haben, können Sie einfach, wäre die naheliegende Variante, restringierte Optimierungsprobleme zu lösen, indem Sie hier diese beiden Gleichungen a und b nehmen und Sie werfen das Newton-Verfahren auf diese beiden Gleichungen. Dann kriegen Sie das x-Dach und das μ-Dach raus und das μ-Dach schmeißen Sie weg und das x-Dach ist Ihr Minimum oder ist ein KKT-Punkt, wenn der denn am Ende rauskommt. Das werden wir auch in der Vorlesung noch untersuchen, unter welchen Bedingungen das dann wirklich konvergiert gegen was Vernünftiges. Was ich vorher mit Ihnen noch machen möchte, ist ja, die Schwächen ansprechen von dieser Geschichte. Also erstmal, das Ganze ist eine sehr mächtige Methode. Dadurch, dass wir wirklich es geschafft haben, an der Stelle dieses restringierte Minimierung letztlich in sowas wie Gleichungen umzuformen. Bei dem G kommen noch ein paar Ungleichungen drin vor, aber die haben auch eine relativ einfache Form, weil ja nur Lambda größer gleich 0 sein muss. Aber letztlich haben wir es damit wieder geschafft, unser Minimierungsproblem in sowas wie ein Gleichungsproblem, nämlich Gradient von L gleich 0, umzuformen. Die Schwächen des Ansatzes sind erstmal genau dieselben, die wir hatten im unrestringierten Fall. Im unrestringierten Fall ist es ja so gewesen, dass es nur eine notwendige Bedingung ist, Es ist nicht sicher, also es ist sichergestellt, am Minimum gilt Gradient gleich 0, aber es ist nicht klar, wenn Gradient gleich 0 gilt, ist es dann auch ein Minimum. Hier ist es tatsächlich noch ein bisschen schlimmer, denn es ist nicht mal sichergestellt, dass am Minimum Gradient L gleich 0 gilt, sondern es ist auch nur ein Minima, an denen eine Constraint Qualification gilt. Das heißt, wir sind nicht hinreichend, genau wie im unrestringierten Fall gilt die Umkehrung nicht. KKT-Punkt muss kein Minimum sein. Und es gilt sogar noch weniger, auch nicht jedes Minimum ist ein KKT-Punkt, sondern nur vernünftige Minima, bei denen linearisierter Tangentialkegel was mit Tangentialkegel zu tun hat. Das heißt, wir haben eine relativ schwache Ausgangslage, um Sätze zu beweisen. Wenn wir einfach nur mit allgemeinen Problemen arbeiten, haben wir keine große Chance. Selbst wenn wir Newton-Konvergenz beweisen könnten, dass wir einen KKT-Punkt finden, folgt daraus nicht automatisch, dass es ein Minimum ist. Nichtsdestotrotz werden diese Dinge in der Praxis angewendet, auch dann, wenn man sich nicht sicher ist, ob jeder KKT-Punkt ein Minimum ist, auch dann, wenn man sich nicht sicher ist, ob es eine Constraint Qualification gibt, weil sie typischerweise ja bei Lösungen von Optimierungsproblemen ansehen können, ob die gut sind. Also wenn sie die ausrechnen, die erfüllen die Nebenbedingungen und die sind besser als das, was sie vorher hatten, dann sind sie typischerweise als Anwender schon mal zufrieden. Und wenn sie dann noch irgendwo empirisch ein bisschen nachprüfen oder sie wackeln ein bisschen dran und merken, dann wird es auch nicht besser, dann glauben sie auch schon, dass es ein lokales Minimum ist und dann sind sie typischerweise in der Praxis zufrieden, dann haben sie ein Auto gebaut, was auch alle Zulassungsbedingungen erfüllt, was weniger Benzin braucht und weniger Schadstoffe ausstößt als die Konkurrenz und durch kleine Änderungen kann die Konkurrenz auch nicht wieder besser werden, dann bauen sie das Auto und es ist ihnen egal, ob das Verfahren immer konvergiert oder ob sie einfach nur Glück gehabt haben. Nichtsdestotrotz kann man aber für unter gewissen Zusatzbedingungen auch zeigen, dass KKT-Bedingungen tatsächlich genau oder KKT-Punkte genau die lokalen Minima sind und wie üblich ist die schöne Welt, wo alles gut ist, ist die, wo die Probleme konvex sind. Und das machen wir gleich noch, aber vorher machen wir Pause und helfen Sie mir, ich habe bei allen drei Vorlesungen unterschiedliche Pause. Hier sind wir ganz klassisch, wir machen eine Viertelstunde Pause und machen entsprechend um 18 nach, bitte weiter. Wir haben jetzt ein wunderbares theoretisches Hilfsmittel, um restringierte Optimierungsprobleme zu lösen, nämlich die KKT-Bedingung. Allerdings ist leider, wie so oft in der Optimierung, ist für allgemeine Zielfunktionale, für allgemeine Nebenbedingungen, also die einfach nur stetig differenzierbar sein müssen, ist die Theorie relativ schwach. Das, was wir in der Hand haben, ist wirklich relativ schwach. Wir haben in der Hand, dass wenn ein lokales Minimum eine CQ, eine Constraint Qualification erfüllt, dann ist es auch ein KKT-Punkt. Daraus folgt leider nicht, dass wenn wir einen KKT-Punkt gefunden haben, dass wir uns dann sicher sein können, dass es ein lokales Minimum ist. Muss es nicht sein, es geht nur die eine Richtung. Daraus folgt auch leider nicht, dass wenn wir keinen KKT-Punkt gefunden haben, dass es dann kein lokales Minimum gibt. Oder dass wenn wir alle KKT-Punkte gefunden haben, dass wir dann zumindest kein lokales Minima übersehen haben. Denn es könnte lokale Minima geben, die keine KKT-Punkte gibt, nämlich die, in denen keine Constraint Qualification gilt. Das heißt, letztlich verlieren wir in beide Richtungen, können wir sehr, sehr viel verlieren. Wir haben überhaupt nur die eine Richtung und wir haben das große Problem, dass wir Constraint Qualifications, ja, in manchen Problemen können wir die nachprüfen, aber bei vielen Problemen wissen wir auch einfach nicht, ob Constraint Qualifications gelten. Die Sache ist zum Glück ein ganzes Stück einfacher und ein ganzes Stück theoretisch abgeschlossener unter Zusatzbedingungen. Und die Zusatzbedingungen, die uns in der Optimierung immer das Leben schön machen, sind üblicherweise konvexe Probleme. Abschnitt 3.2.3, die KKT-Bedingungen. Wie sieht das Ganze aus im Fall konvexer Probleme? Da hatten wir ja davor schon, auch bei den Gradientenverfahren, bei den Abstiegsverfahren, auch da war es ja so, dass unsere Theorie im allgemeinen Fall relativ mau aussah. Wir konnten sicherstellen, dass wir zum Beispiel bei allgemeinen Abstiegsverfahren, da haben wir das ja schon Präkonvergenz genannt, wenn wir überhaupt Folgen rausbekommen haben, wo, wenn da eine Teilfolge konvergiert hat, diese Teilfolge gegen was mit Gradient gleich 0 konvergiert ist. Damit war aber immer noch nicht sichergestellt, dass das wirklich ein Minimum ist, weil es könnte ja auch Gradient gleich 0 an einem Maximum oder einem Sattelpunkt herrschen. Bei einem konvexen Problem war das Ganze schöner, da war nämlich Gradient gleich 0 auch, ja, zumindest unter kleinen Zusatzbedingungen gleichbedeutend mit lokalem Minimum. Und eine andere schöne Sache bei den konvexen Problemen war, dass uns der Unterschied zwischen lokalen und globalen Minima nicht stört, weil die lokalen Minima auch automatisch immer gleich globale Minima waren. Das können wir hier ebenfalls ausnutzen. Fassen wir das gleich alles zusammen, Satz 3.3.9. Angenommen, wir haben eine Zielfunktion f, die jetzt nicht mehr einfach irgendeine nichtlineare Funktion ist mit möglicherweise vielen, vielen lokalen Minima, sondern die soll jetzt konvex sein. Und außerdem soll auch unser g vom r hoch n in den r hoch m konvex sein. Und wenn ich sage, dass eine vektorwertige Funktion konvex ist, dann meine ich damit, dass jede einzelne Komponente davon konvex ist, also alle Komponenten gj von g sollen konvexe Funktionen sein. Also unsere Zielfunktional ist konvex, alle Ungleichungsbedingungen, die erfüllt sein müssen, die sollen ebenfalls konvex sein. Und das h, das soll sogar noch ein bisschen mehr sein, das soll nicht nur konvex sein, sondern h vom r hoch n in den r hoch p, das Ding sei sogar affin linear. Also h kriegt einen Vektor aus dem r hoch n und darf damit höchstens lineare Dinge machen, also eine Matrix mal den Vektor nehmen plus irgendeinen konstanten Vektor drauf addieren. Dann gelten die folgenden Sätze. Erst einmal überlegt man sich dann leicht. Also wir wissen schon viel über konvexe Funktionen auf konvexen Gebieten. Also das Erste, was man sich überlegen kann, ist, ob dann die Menge der zulässigen Punkte, der zulässige Bereich konvex ist. Und tatsächlich ist das genau das. Also der zulässige Bereich groß x gleich klein x in r hoch n, wo g von x kleiner gleich 0 ist und h von x gleich 0 ist, der ist dann konvex. Mit h von x gleich 0 sehen wir es sofort. Wenn h linear ist, dann ist auch jede Linearkombination gleich 0, insbesondere jede Konvexkombination gleich 0. Bei dem g von x kleiner gleich 0 werden wir sehen, ist das Ungleichheitszeichen gerade so gewählt, dass wenn g konvex ist, dann ist auch jede Konvexkombination von zwei x erfüllt, dass dort g kleiner gleich 0 ist. Das ist der tiefere Grund, warum wir g von x kleiner gleich 0 gewählt haben als Beschreibung für die Ungleichungsbedingungen, weil dann folgt aus g konvex auch, dass der zulässige Bereich konvex ist. Wenn sie größer gleich 0 hätten, würde entsprechend aus jede Komponentenfunktion von g konkav folgen, dass der zulässige Bereich konvex ist. Ja, konvexe Zielfunktion auf konvexen zulässigen Bereich, da wissen wir schon viel drüber. Da wissen wir zum Beispiel schon drüber, dass jedes lokale Minimum das lokale Min von klein f in x ist damit automatisch auch ein globales Min von f in x, hatten wir schon gezeigt, gilt allgemein für konvexe Zielfunktionen auf konvexen Mengen. Dann gilt noch ein bisschen mehr. Wir wissen ebenfalls schon, wenn wir uns überlegen, was wir gerade gezeigt haben oder was wir am Dienstag gezeigt haben, lokales Minimum plus CQ heißt, KKT-Bedingungen sind erfüllt. Heißt also an der Stelle hier, wenn unser F, G und H, wenn die stetig differenzierbar sind, das muss für den ersten beiden Dinger noch nicht erfüllt sein, und ist X Dach ein lokales Minimum von klein f in x, in dem eine Constraint Qualification gilt, so ist x Dach ein KKT-Punkt, also das heißt Satz 336 a bis c gelten, die KKT-Bedingungen gelten. Das wissen wir ebenfalls schon, das ist nämlich einfach der Satz über den KKT-Punkt. Und das Schöne ist, bei den konvexen Problemen gilt auch die Umkehrung. Wenn Sie einen Punkt haben, der ein KKT-Punkt ist, damit ist dieser Punkt auch automatisch ein lokales Minimum. Also Teil D, wenn F, G und H stetig differenzierbar sind, und ist X Dach ein KKT-Punkt. Ich habe das nicht extra definiert, also KKT-Punkt ist immer äquivalent dazu, dass die KKT-Bedingungen erfüllt sind. Die Punkte nennen wir KKT-Punkte. Dann ist X-Dach auch automatisch ein lokales Minimum und bei konvexen Funktionen ist lokales und globales dasselbe. Das heißt, dann ist das X-Dach sogar ein globales Min von f in groß X Das heißt, sie haben fast Äquivalenz zwischen den KKT-Punkten und den globalen Minima. Es ist fast so, dass die KKT-Punkte genau die globalen Minima ihrer Funktion sind. Das Einzige, was noch fehlt in dem Satz, was immer noch drin ist, ist diese blöde Constraint Qualification. Wenn Sie das für einen Moment vergessen und das für einen Moment ausblenden, dann würde das bedeuten, jedes lokale Minimum ist ein KKT-Punkt, jeder KKT-Punkt ist ein globales Minimum, jedes lokale Minimum ist ja auch schon ein globales Minimum. Das heißt, die lokalen Minima sind genau die globalen Minima und das sind genau die KKT-Punkte. Das heißt, für konvexe Funktionen, wenn wir das mit den blöden CQs noch in den Griff kriegen, dann sind für konvexe Funktionen ist das Problem wirklich genau äquivalent. Ein Minimum zu finden ist äquivalent dazu, zu sagen, wir finden die KKT-Punkte. Das heißt, wir müssen diese drei Gleichungen ABC oder diese drei Bedingungen ABC erfüllen. Beweisen wir das Ganze? Was machen müssen wir nur in A und D? B und C fasst ja nur Dinge zusammen, die wir schon wissen. Also Beweis Teil A. Wir müssen zeigen, der zulässige Bereich ist konvex. Das heißt, wir zeigen, wenn wir zwei Punkte haben, x0, x1 in groß X, und klein t in 0, 1, dann gilt. Ja, wir müssen zeigen, x0 plus t mal x1 minus x0 ist dann auch ein groß X. Also Konvexkombination ist auch ein groß X. Wir wissen, h von x0 ist gleich 0, weil x0 in x liegt. Wir wissen, h von x1 ist gleich 0, weil x1 in x liegt. Und wir wissen, es existiert eine Matrix A, ja auch n Kreuz p, und ein Vektor b, mr hoch p, sodass h von x gleich Matrix A mal x plus b ist, weil das Ding ist ja affin linear vorausgesetzt. Und das heißt aber, wenn ich jetzt h ausrechne von der Konvexkombination 1 minus t mal x0 plus t mal x1 oder äquivalent x0 plus t mal x1 minus x0, dann kann ich das auseinanderziehen, dann habe ich hier also 1 minus t ax0 plus t ax0 plus 1 minus t mal b plus t mal b, und wir sehen entsprechend, was hier rauskommt, ist gerade dasselbe wie, Entschuldigung, t mal ax1. Das heißt aber, was hier rauskommt, ist gerade 1 minus t mal ax0 plus b plus t mal ax1 plus b. Also 1 minus t ax0 plus b plus t mal ax1 plus b. Und das heißt also 1 minus t h von x0 plus t mal h von x1. Jetzt ist die Linearität ausgenutzt und dadurch, dass es eine Konvexkombination ist, klappt das auch mit der affinen Linearität noch. H von x0 ist 0, h von x1 ist 0, ist also gleich 0. Das heißt, die Gleichungsnebenbedingung ist erfüllt in der Konvexkombination. Wie ist das mit der Ungleichungsnebenbedingung, also j-te Komponente, dieselbe Geschichte von x0 plus 1 minus t mal x0 plus t mal x1. Naja, wir hatten aber vorausgesetzt, dass gj die Komponentenfunktion, dass die konvex sind. Das heißt, wenn ich hier einen Punkt habe auf der Komponentenfunktion einer Konvexkombination von zwei Punkten, dann liege ich auf dem Funktionsgraphen unterhalb der Sekante durch diese Punkte. Das heißt, das hier ist kleiner gleich 1 minus t gj x0 plus t gj x1. Und wenn x0 und x1 in x liegen, dann ist gj kleiner gleich 0, gj von x0 kleiner gleich 0, gj von x1 kleiner gleich 0, 1 minus t und t sind größer als 0, also ist das, was hier rauskommt, ebenfalls kleiner gleich 0. Das heißt, die Ungleichungsnebenbedingungen sind auch erfüllt, und das heißt, 1 minus t mal x0 plus t mal x1 liegt in groß x. Also Konvexität der Nebenbedingungen, der Ungleichungsnebenbedingungen und affin linear der Gleichungsnebenbedingungen reicht, damit mein zulässiger Bereich konvex ist. Teil B, für konvexe Funktionen sind lokale Minima dasselbe wie die globalen Minima. Das hatten wir in Satz 2.19 gezeigt. Da hatten wir am Anfang ein paar schöne Eigenschaften über konvexe Funktionen zusammengefasst. T Teil C, wenn wir ein lokales Minimum haben mit Constraint Qualification, dann ist es ein KKT-Punkt, war am Dienstag Satz 336. Das letzte, warum gilt dann da die Rückrichtung? Also warum ist es da wirklich so schön, dass die KKT-Punkte auch wirklich die Minima sind, nämlich die lokalen Minima und das auch noch gleich ist dem globalen Minima. Teil D, das müssen wir jetzt wirklich nachrechnen. Also wir haben einen Punkt X-Dach in Groß X. Dieser Punkt sei ein KKT-Punkt. Das heißt, KKT-Punkt heißt, es gibt dazugehörige duale Variablen oder Lagrange-Multiplikatoren, Lambda-Dach, Mü-Dach, M, R hoch M und M, R hoch P, sodass Gradient F von X-Dach plus Gradient G von X-Dach, Lambda-Dach, plus Gradient H von X Dach Mü Dach, dass das gleich 0 ist oder anders ausgedrückt dieses Lagrange-Funktional, wo wir das Zielfunktional erweitert haben um Dinger, die unendlich groß werden können, wenn die Nebenbedingungen nicht erfüllt sind, das muss einen Sattelpunkt haben. B, in dem Punkt, der ist zulässig, also in dem Punkt muss auch gelten H von X Dach gleich 0 und C, in dem Punkt muss auch gelten G von X Dach kleiner gleich 0, das ist die Zulässigkeit. Außerdem ist bei diesem Spiel mit dem Lagrange-Multiplikatoren, bei dieser Lagrange-Funktion mit den Nebenbedingungen mit reingesetzt, müssen diese Zusatzparameter können nur so gewählt werden, dass Lambda-Dach größer gleich 0 ist, weil uns nur das entsprechend was kaputt machen würde, wenn die Ungleichungsnebenbedingungen nicht erfüllt sind. Und uns müssen nur solche Lambda-Dachs interessieren, wo das G gleich 0 ist, also Lambda-Dach transponiert mal G von X-Dach. Jede Komponente davon muss entweder die Komponente von Lambda gleich 0 sein oder die Komponente von G gleich 0 sein. Das wissen wir über den Punkt, das ist ein KKT-Punkt. Wir möchten zeigen, das Ding ist ein lokales Minimum. Das heißt, wir müssen zeigen, wenn wir irgendeinen anderen Punkt haben, der zulässig ist und der ist nah genug dran, dann muss dieser andere Punkt einen Zielfunktionalswert haben, der größer ist als der von X-Dach oder größer gleich der von X-Dach. Also sei X in Groß X ein anderer zulässiger Punkt. Zu zeigen ist, also ich könnte noch reinbringen, wir wissen ja schon, lokale Minima sind globale Minima, ich könnte noch reinbringen, dass das X nah an X-Dach gewählt ist, wenn ich das brauchen werde. Ansonsten ist das, was ich jetzt gern zeigen möchte, dass F von X größer gleich F von X-Dach ist. Dann ist mein X-Dach, dann wäre es, wenn ich das ohne Zusatzbedingung mit Nähe zeigen kann, dann ist mein X-Dach ein globales Minimum. Wenn ich das mit Zusatzbedingung von Nähe zeigen kann, dann habe ich gezeigt, das ist ein lokales Minimum. Das wissen wir. Also wir müssen jetzt irgendwie diese Bedingung hier benutzen und das Ganze wird die Konvexität mit benutzen. In diesen Bedingungen steckt erstmal in A ganz stark die Gradienten drin. Von daher wäre es erstmal gut, die Konvexität so auszunutzen, dass die Gradienten mit ins Spiel kommen. Also wir benutzen die Charakterisierung aus der Konvexität, die wir ausführlich gemacht haben am Anfang des Semesters. Satz 216 war das. Satz 216 sagt uns, wann immer wir eine konvexe Funktion haben, dann gilt f von x minus f von x Dach ist größer gleich der Gradient f von x Dach transponiert x minus x Dach. Hatten wir damals so interpretiert, dass die Taylor-Näherung, die lineare Taylor-Näherung unterschätzt die Funktion, die Steigung einer Funktion bei einer konvexen Funktion. Also wenn wir vorhersagen, wie stark kommen wir von x Dach, wie weit landen wir nach oben, wenn wir von x Dach nach x gehen, dann ist das gerade so viel, lineare Taylor-Näherung wird uns sagen, so viel wie eben die Tangente in x Dach uns sagt, eine konvexe Funktion bleibt oberhalb ihrer Tangente, das heißt die Wahre, was die Funktion ansteigt, ist mehr als das, was die Tangente vorhergesagt hat. Das können wir hier jetzt ausnutzen, denn Bedingung A sagt uns ja was über Gradient f von x Dach. Das sagt uns, das ist gleich dieser Ausdruck hier. Das heißt, Gradient von f von x Dach muss sein minus Gradient g von x Dach mal Lambda Dach. Also mit transponiert dabei ist das minus Lambda Dach transponiert g von x Dach, der Gradient davon transponiert mal x minus x Dach. Und hinten minus Mü-Dach transponiert, H von X-Dach transponiert, mal X minus X-Dach. Gradient mit dabei. Ja, über den Gradienten h von x Dach wissen wir besonders viel, weil der Gradient h von x Dach, der ist ja gerade, das h hatten wir in der a schon benutzt, ist ja affin linear, das heißt, zu dem h gibt es, das ist einfach Matrix mal x plus Vektor. Das heißt aber, der Gradient von h von x ist die Jacobi-Matrix transponiert. Die Jacobi-Matrix von h von x wäre gerade a, das heißt, der Gradient von h wäre gerade die Jacobi-Matrix transponiert, wäre gerade a transponiert. Daraus folgt h' von x gleich groß A, rechnen Sie also formal, sehen Sie es sofort, aber Sie rechnen es auch direkt nach, dass H in jeder Komponente nach jedem X-Koordinate abgeleitet, gibt Ihnen gerade entsprechend die Einträge von dem Groß A und daraus folgt entsprechend Gradient H von X ist gleich A transponiert. Also das heißt, diese Geschichte hier würde einfach A transponiert, nochmal transponiert geben, das heißt, diese Geschichte hier ist gleich A von X minus x Dach, jetzt sind x und x Dach sind aber beide zulässig. Das heißt, a von x plus b ist gleich 0 und a von x Dach plus b ist gleich 0. Also a von x ist minus b und a von x Dach ist ebenfalls minus b. Also ist das einfach gleich 0. Das heißt, dieser Teil hier hinten ist schon mal weg, das ist super. Und das heißt, wir bekommen erstmal nur raus, minus Lambda Dach transponiert, Gradient g von x Dach transponiert x minus x Dach. Über das G wissen wir auch, dass es konvex ist. Das heißt, bei dem G könnten wir jetzt wieder probieren, irgendwie die Konvexität mit auszunutzen, müssen aber ein bisschen aufpassen, das G hat ja mehrere Komponenten und wir wissen nur, dass also jede einzelne Komponente ist konvex. Schreiben wir uns das also erstmal komponentenweise. Diese Geschichte wäre dasselbe wie minus, ja, was haben wir hier stehen? Wir haben hier das Gradient G von x Dach transponiert, wäre ja gerade die Jacobi-Matrix von x minus x Dach, angewendet auf x minus x Dach. Und dann haben wir diese Geschichte hier, der Vektor, der da rauskommt, würde gerade mal Lambda Dach T im Skalarprodukt genommen werden. Das heißt, was sind da die Einträge, also was sind die Einträge von dem Vektor, der hier rauskommt? Das können wir uns wieder so vorstellen, das Gradient G von x Dach, also das Gradient G von x Dach enthielt ja spaltenweise, enthielt das entsprechend die Einträge von Gradient GJ. Jetzt mit dem transponiert dabei, ich schreibe Ihnen das einmal aus, mich verwirrt das ansonsten. Also ich schreibe Ihnen das einmal aus, damit wir die Indizes hier richtig haben. Lambda Dach transponiert und das Gx Dach transponiert, Gradient, das wäre ja gerade die Jacobi-Matrix von G von an der Stelle X Dach. Das heißt, die Jacobi-Matrix an der Stelle G von X Dach wäre gerade Summe J gleich 1 bis n und dann habe ich das g in der Jacobi-Matrix, habe ich in der ith Zeile die ith Komponente von g abgeleitet, also ich habe gi abgeleitet nach dxj an der Stelle x Dach. Schreiben wir das Ganze kurz, damit mich das mit dem x hier nicht verwirrt, das ist also dj von der ith Komponente von g und das Ganze an der Stelle x Dach und das Ganze multipliziert mit der J-Komponente von x minus x Dach j. Das heißt also, was hier rauskommt, wenn Sie das mit dem Lambda Dach transponiert multiplizieren, wäre also gerade minus die Summe i gleich 1 bis so viele Komponenten, wie wir hier eben haben in dem GI, das waren m Stück, mal Summe j gleich 1 bis n dj gi an der Stelle x Dach mal die J-Komponente von x minus x Dach j. Und dann sehen wir das, was hier steht, nämlich gerade die J-Komponente von gi mal die J-Komponente von x minus x Dach. Das ist nichts anderes als der Gradient von gi im Skalarprodukt mal mit x minus x Dach. Also ist das entsprechend gleich minus die Summe i gleich 1 bis m Gradient von gi an der Stelle x Dach im Skalarprodukt, ich mache hier mal kurz einen dicken Punkt hin, mit x minus x Dach und das Ganze mal Lambda, das habe ich hier vergessen, Lambda Dach i. Und im Skalarprodukt, das schreiben wir immer gerne mit Vektor transponiert mal Vektor. Ja, und das heißt, was hier drin steckt, sind tatsächlich solche Ausdrücke, wie wir die auch sonst immer hatten, nämlich bei der Konvexität. Da oben haben wir es noch. Wir wissen, dieser Ausdruck hier ist kleiner gleich diesem Ausdruck hier. Und das Ganze gilt natürlich auch mit dem G, weil mit GI, weil die Komponenten von dem GI alle konvex sind. Und dadurch, dass die mit dem GI alle konvex sind, würde dieser Ausdruck wäre kleiner gleich dem hier. Das heißt, minus ein solcher Ausdruck mit einem G drin ist größer gleich minus diesem Ausdruck hier mit einem G drin. Das heißt, das, was hier steht, wäre größer gleich, das Lambda J ist ja größer, Lambda I ist ja größer gleich 0. Das heißt, das ändert uns nichts an dem größer gleich hier. Das heißt, das hier wäre größer gleich minus I gleich 1 Sm Lambda I Dach. Und jetzt entsprechend ersetzt dieser Ausdruck hier durch minus diese Seite hier mit G statt F. Das heißt, minus habe ich schon da stehen. G von X minus G von X Dach müsste an der Stelle rein. GI von X minus GI von X Dach. So, und jetzt wissen wir an der Stelle, dass entweder das Lambda oder das G gleich 0 sein muss. Also wieder die Anschauung dahinter. Lambda interessiert uns nur dann, wo die Nebenbedingung in G aktiv ist. Das heißt, nur da, wo das GI von x Dach schon am Anschlag ist, ist das Lambda überhaupt interessant für uns. Oder anders ausgedrückt, Lambda I Dach mal GI von x Dach gleich 0 ist ja gerade das Gleiche, was hier stehen würde in dem Skalarprodukt drin. Das heißt, wir wissen, Lambda I Dach mal GI Dach, das ist gleich 0. Also für alle i, das heißt, alles, was hier übrig bleibt, ist minus die Summe Lambda i Dach GI von x, i gleich 1 bis m. Ja, das heißt, das haben wir ordentlich vereinfacht bekommen und auf dem Weg vergessen, womit wir angefangen haben. Wenn wir zurückblicken an den Anfang, womit wir gestartet sind, war f von x minus f von x Dach. Das heißt, wir möchten gerne darauf hinaus, dass f von x minus f von x Dach, also ich hätte gerne, dass das größer gleich 0 ist. Und wenn das größer gleich 0 ist, heißt das f von x, das x Dach hat einen kleineren Zielfunktionalswert, also kleiner als jeden anderer zulässiger Wert. Das heißt, x Dach ist tatsächlich ein Minimum. Ist der Ausdruck, der hier steht, ist der jetzt größer gleich 0? Naja, und wenn ich mir den angucke, dann sehe ich aber, das ist er, weil Lambda i Dach ist größer gleich 0. Das war in Bedingung c mit dabei. Und gi von x. X ist ja ein zulässiger Punkt. Das heißt, das muss kleiner gleich 0 sein für alle i. Das heißt, wir addieren hier Zahlen auf, die kleiner gleich 0 sind. Mit einem Minus dabei heißt, das Ganze ist größer gleich 0. Das heißt also, was wir damit gezeigt haben, ist, dass f von x größer gleich f von x Dach ist für alle x in Groß X. Das heißt, wir haben tatsächlich gezeigt, es ist ein globales Minimum, das x Dach. Ja, das heißt also, bis auf diese blöde Constraint Qualification ist im konvexen Fall alles toll. Im konvexen Fall sind lokale Minima gleich globale Minima, fast gleich KKT-Punkte, diese Constraint Qualification. Die könnte es uns noch kaputt machen. Und es kann tatsächlich sein, dass Sie ein konvexes Problem haben, wo Sie ein Minimum haben, was keine Constraint Qualification erfüllt und wo dann dementsprechend das Ding dann dummerweise doch kein KKT-Punkt ist. Allerdings ist auch da die konvexe Welt eine schöne Welt und das möchte ich Ihnen zumindest noch ohne Beweis heute noch an die Tafel schreiben. Es ist nämlich so, dass Sie bei konvexen Problemen gibt es eine sehr einfache Constraint Qualification, die Sie sehr, sehr einfach nachprüfen können. Das ist Lemma 340, die sogenannte Slater-Bedingung. Je nachdem, wann Sie das Skript das letzte Mal ausgedruckt haben, haben Sie die noch nicht drin. Ich habe die erst Anfang der Woche mit dazu genommen. Ich hatte die vorher gestrichen, weil der Beweis recht lang ist, aber ich wollte Ihnen zumindest das Resultat noch kurz gezeigt haben, damit diese Lücke noch geschlossen wird, warum die Constraint Qualification uns bei konvexen Problemen typischerweise nicht alles kaputt macht. Und zwar reicht es bei konvexen Problemen, gibt es eine ganz einfache Bedingung, an der Sie sehen können, ob Constraint Qualification erfüllt ist. Alles, was Sie brauchen, ist eine einzelne Variable, ein einzelner Punkt in Ihrem zulässigen Bereich, wo die Ungleichungsbedingungen so richtig erfüllt sind, also mit einem echt kleiner Null erfüllt sind. Das heißt, wenn ein x S für strikt, existiert im R hoch n, das zulässig ist. Zulässig würde bedeuten, g von xs kleiner gleich 0 und h von xs gleich 0. Das würde bedeuten, gibt es überhaupt einen zulässigen Punkt? Und die Slater-Bedingung sagt ein bisschen mehr, es soll nicht nur einen zulässigen Punkt geben, es soll einen zulässigen Punkt geben, wo die Ungleichungsbedingungen so richtig erfüllt sind. Also einen Punkt im Inneren von ihrem zulässigen Bereich, so können Sie das auch formulieren. Wenn Sie, also wenn die Gleichungsnebenbedingungen nicht da wären, dann wäre das ja einfach wirklich eine Teilmenge. Und wenn diese Teilmenge ein Inneres hätte, dann, also wenn Sie sich ein bisschen bewegen können um Ihren Punkt herum und die Ungleichungen sind immer noch erfüllt. Wenn das existiert, also ein Punkt existiert, wo die Ungleichungen strikt erfüllt sind, dann reicht das. Dann müssen Sie sich im Constraint Qualification keine Gedanken machen. Dann gilt nicht nur in diesem Punkt xs, sondern in jedem Punkt, in jedem x, in Groß X, die Constraint Qualification, und zwar sogar die stärkste Constraint Qualification, die wir hatten, nämlich die Abelie Constraint Qualification. Und wenn Sie sich nicht gemerkt haben, welches die Abelie Constraint Qualification war, das war gerade die, dass der linearisierte Tangentialketel echt gleich ist dem Tangentialketel für alle x und x. Das heißt also, allein die Tatsache, dass diese Ungleichung, also dass, wenn diese Ungleichungen, die Sie haben, wenn das richtige Ungleichungen sind, wenn es Punkte gibt, wo die so richtig erfüllt sind und nicht am Anschlag sind, wenn es irgendwo einen Punkt gibt, wo die Ungleichungsnebenbedingungen alle noch nicht aktiv geworden sind, und dann muss diesen einen Punkt nur geben, wenn es den gibt, dann ist automatisch Constraint Qualification immer erfüllt und dann haben Sie wirklich diese schöne Äquivalenz, lokale Minima gleich globale Minima gleich KKT-Punkte. Schreiben wir das auch noch zusammen, insbesondere sind dann äquivalent x Dach ist ein KKT-Punkt. Das ist ja genau dann, wenn x Dach ist ein lokales Minimum von klein f in groß x. Und das ist äquivalent dazu, dass x-Dach ist ein globales Minimum von klein f in groß x. Und das ist eine schöne Aussage, denn diese Slater-Bedingung, die lässt sich typischerweise recht einfach nachprüfen. Also wenn Sie ein Problem haben, wo Sie die Ungleichungsbedingungen wirklich hinschreiben können, dann können Sie typischerweise relativ leicht nachprüfen. Oder oft haben Sie irgendwelche Trivialfälle, zum Beispiel alle Werte auf gleich 0, alle Werte auf einen Wert etwas größer als 0 gesetzt. Das heißt, das ist was Sie typischerweise sehr leicht nachprüfen können, ob es so einen Punkt wirklich gibt. Das können Sie für sehr viele Probleme, können Sie wirklich einen Punkt hinschreiben, an dem die Ungleichungsbedingungen echt erfüllt sind. Und wenn Sie diesen einen Punkt hinschreiben können, Der hat dann nichts mit den Minima oder so zu tun. Das ist dann irgendeine Triviallösung oder so, die wir haben. Aber allein, dass es diesen Punkt gibt, das alleine reicht schon aus, um sicherzustellen, dass der Tangentialkegel gleich dem linearisierten Tangentialkegel ist. Und das war ja sogar mehr, als wir brauchten. Für uns reicht ja sogar Polarkegel gleich Polarkegel für das, was wir brauchten. Und hier haben wir sogar, dass beide entsprechend das Gleiche sind. Ja, das möchte ich Ihnen nicht mehr beweisen. Das ist nicht viel. Das wäre so ungefähr eine halbe Vorlesung. Aber wir nähern uns dem Ende des Semesters. Das heißt, ich muss gucken, wie ich die Vorlesung noch rund mache. Und ich möchte Ihnen lieber noch etwas darüber erzählen, wie man diese Probleme denn jetzt wirklich lösen würde, die KKT-Bedingungen. Also was macht man bei den KKT-Bedingungen, wenn jetzt nicht nur Gleichungsnebenbedingungen da sind? Wenn nur Gleichungsnebenbedingungen da sind, ist es einfach, dann nimmt man Newton. Dann möchte ich Ihnen zumindest noch zusammenfassen, wann die Sache konvergiert. Ich möchte zumindest noch motivieren, das werden wir nicht komplett vollständig schaffen, wie man das Ganze angeht, wenn man nicht nur Gleichungsnebenbedingungen hat, sondern wenn man auch Ungleichungsnebenbedingungen hat. Also wie könnten wir dann die KKT-Bedingungen denn jetzt praktisch im Computer lösen? Und dann möchte ich gerne so ungefähr in der letzten Woche vor der Klausur, möchte ich mit Ihnen noch so einen kleinen Rundumschlag machen, was könnte man sonst noch machen bei restringierten Problemen. Und das, was ich Ihnen hier zeige mit den KKT-Bedingungen, ist, ja, wenn Sie so wollen, die unintuitivste Art und Weise, restringierte Optimierungsprobleme zu lösen. Viel intuitiver ist, was Sie auf dem Übungsblatt schon hatten, das Gradientenverfahren, einfach zusammen mit irgendwelchen Projektionen, also Sie laufen in eine Gradientenrichtung, in eine Abstiegsrichtung, solange bis Sie an die Grenze vom Gebiet laufen und dann lassen Sie sich halt irgendwas einfallen, damit Sie das Gebiet nicht verlassen. Wenn Sie zum Beispiel solche Box-Constraints haben, einfach eine Größenbeschränkung an alle Parameter, dann ist es sehr einfach dafür zu sorgen, dass Sie in der Box bleiben. In dem Moment, wo der Parameter zu groß wird, setzen Sie ihn einfach zurück auf den Grenzwert. Das heißt, in solchen Fällen laufen sie einfach bergab, bis sie an eine Grenze stoßen. Wenn sie an die Grenze stoßen, laufen sie in der Richtung halt nicht weiter und laufen nur noch in alle anderen Richtungen weiter. Das heißt, das ist ein sehr viel intuitiveres Verfahren. Andere sehr viel intuitivere Verfahren kriegen Sie noch auf dem letzten Übungsblatt und am Ende von der Vorlesung. Barrier- und Penalty-Methoden. Wir verwandeln uns, ähnlich wie bei der Lagrange-Funktion vorhin, verwandeln wir unsere Nebenbedingungen einfach, ja, wir addieren die Nebenbedingungen auf die Zielfunktion drauf und sorgen dafür, dass da, wo die Nebenbedingung nicht erfüllt ist, wir einen großen Zielfunktionalswert haben. Also Sie können sich zum Beispiel vorstellen, wenn h von x ungleich 0 ist, addieren Sie sowas drauf wie h von x zum Quadrat auf Ihre Zielfunktion mal einen großen Parameter. Und wenn der Parameter groß genug gewählt ist, dann ist dieser Parameter mal h von x Quadrat furchtbar groß, da wo die Nebenbedingung nicht erfüllt ist. Das heißt, dann nehmen Sie ein unrestringiertes Minimierungsverfahren. Am Minimum wird das h von x schon nicht besonders groß sein, weil sonst wäre das Zielfunktional ja besonders groß. Und ganz am Ende möchte ich gerne mit Ihnen noch ein bisschen globale Optimierung machen. Deswegen, wie gesagt, den Beweis hiervon nicht, aber wenn der Sie interessiert, das ist was, also Sie brauchen dafür keine Kenntnisse, die Sie nicht haben. Sie können sich den direkt so durchlesen. Sie finden es zum Beispiel im Buch von Geiger und Canzo, im zweiten Teil über restringierte Optimierungsprobleme, in Abschnitt 2.2.4. Den können Sie entsprechend so runterlesen. Was man dafür macht, ist, man führt den linearisierten Tangentialkegel ein. Den haben wir ja eingeführt mit, ja, die Ungleichung linearisiert, aber noch mit kleiner gleich geschrieben. Da führen Sie sich den strikten linearisierten Tangentialkegel ein, das heißt mit Ungleichung mit einem echt kleiner drin. Und dann zeigen Sie, dass der Abschluss von diesem strikten linearisierten Tangentialkegel, wenn das Ding nicht leer ist, dass der tatsächlich gleich dem t ist. Und auch darüber können Sie dann zeigen, dass die beiden Dinger tatsächlich dasselbe sein müssen. Ja, und wir machen dann, wie gesagt, weiter in der Vorlesung damit, dass wir uns überlegen, was machen wir mit denen, also wie lösen wir die KKT-Bedingungen richtig? Und was wir vorher machen, ist noch so ein kleiner Umweg. Wir haben ja bisher nur notwendige Optimalitätsbedingungen. Und man nennt die Dinge auch notwendige Optimalitätsbedingungen erster Ordnung, so wie Gradient gleich 0 ist notwendige Optimalitätsbedingungen erster Ordnung für allgemeine unrestringierte Probleme. Entsprechend ist es hier notwendig, wenn wir CQ mal wieder ignorieren, dass die KKT-Bedingungen gelten an einem Minimum. Aber umgekehrt, außerhalb von konvexen Problemen, folgt aus KKT-Punkt eben nicht, dass es ein Minimum ist. Kann man sich überlegen, gibt es auch sowas wie Hesse-Matrix positiv definiert? Im unrestringierten Fall gibt es irgendwas mit der Hesse-Matrix, irgendeine Bedingung zweiter Ordnung, die mir zusichert, KKT-Bedingung mit plus Bedingung an die Hesse-Matrix ist dann auch garantiert ein lokales Minimum. Und das, was da einfließt, wird auch gerade das sein, was uns beim Newton-Verfahren dann die Konvergenz zusichert. Denn da erinnern Sie sich, beim unrestringierten Verfahren war es ja auch so, Newton-Verfahren angewendet auf Gradient gleich 0, konnten wir nur garantieren, dass es funktioniert, wenn Hesse-Matrix positiv definiert ist. Das heißt, das, was wir brauchen, damit Newton-Verfahren konvergiert, war genau das, was uns auch gerade die hinreichende Optimalitätsbedingung galt, damit wir zurückkommen von Gradient gleich 0 auf ist wirklich Minimum. Das dann alles ab nächster Woche und ich gebe Ihnen dann diesmal noch abschließend die 8 Minuten zurück, die ich in den letzten 2 Wochen habe ich mich jeweils wieder 2-3 Minuten überzogen. Dann machen wir das jetzt wieder so, dass ich das damit eben hoffentlich wieder gut gemacht habe und ich würde sagen, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich würde sagen, wir sind dann wieder grob bei 0 mit der Vorlesungszeit und ich danke Ihnen fürs Zuhören.